Hallo Matthias.
Ja Sven, wie ist es?
Ja, wollte ich dich auch gerade fragen. Also,
du kennst ja den einfach gut.
Wie?
Gut.
Ja. Liebst du noch oder preppst du schon? Oder?
Ich preppe schon. Wir müssen noch ein bisschen meine Liste vervollständigen.
Ja, ach so, ich dachte gut.
Wir waren letztes Mal bei den Lebensmitteln stehen geblieben. Weil ich habe da noch welche aus meinem letzten Apokalypse-Anfall. Ich habe tatsächlich noch eine Dose Erdnussbutter aus dem Zeitalter, als Jimmy Carter amerikanischer Präsident war.
Tatsächlich?
Ja.
Für die jüngeren Zuschauer, wann war das? 78? Nee.
Ja, so gefühlt, ne? Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ach, die ist von ihm signiert worden. Ja.
Die geht noch, meinst du?
Die geht, ja, das ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, stimmt.
Nicht Höchsthaltbarkeit.
Ja.
Genau.
Naja, ich habe auch noch, dachte ich hätte noch serbische Bohnensuppe aus dem Balkankrieg, aber ich habe mexikanisches Chili con Carne. Das muss irgend so ein Jahrgangssekt sein hier, glaube ich. Das will ich auch immer zubehalten hier.
Aus dem Erascoron. Das ist ein Gourmengele, ja.
Sehr schön.
Das ist von dir. Aber
ja, okay, also das hast du alles schon und das hält auch noch, meinst du?
Ja, oder? Das wie so 30, 40 Jahre ist doch so eine Konserve ohne weiteres haltbar, oder?
Ja, wir erinnern uns ja gerne an unsere Großeltern, oder? Die hatten das doch auch dann seit dem 30-jährigen Krieg irgendwelche Weggläser im Schrank stehen. Wobei weg ist ja jetzt weg in der Pleite. Oder? War das bei euch auch so? Dass es da diesen Keller gab unten, wo dann diese
ganzen... Da ging man mit diesen Regalen und dann kriegte man immer so ein Glas mit Jahrgangsveredelung und man stellte immer die frischen so nach hinten und aß immer alte Sachen, ne?
Ja, das kommt demnächst auf uns. Die standen da so neben den Homunkuli, oder? Standen diese eingemachten Pflaumen aus 1804.
Ja.
Na gut, dann kann nichts passieren, wenn ihr das alles noch habt.
Erinnert mich an eine schöne Geschichte, die mir eine Kommilitonin aus Göttingen erzählt hat. Ich weiß nicht, ob die so passt. Ist nicht, sehe ich nicht sehr, aber können wir nur eine geschmacklose Geschichte vertragen hier direkt am Anfang, oder?
Ja.
Und die zart beseitigten Gemüter direkt. Die hat erzählt, dass es nach dem Krieg oder im Krieg in Göttingen Einschläge auch in der Medizin gegeben hatte, wo diese Präparate, genau diese Homunkuli alle drin waren und dass dann die Menschen auf der Suche nach Alkohol zumindest die Flüssigkeit konsumiert wird. Ich weiß nicht, wie viel Geschmack noch durch die Einlagen gekommen ist. Mir gefällt die Geschichte irgendwie. Das hat sowas, oder? Dass der Geist der Vergangenheit durchaus kontaminiert ist mit unangenehmen Beimischungen.
Na, jetzt verstehe ich, wie Tequila erfunden ist. Esst dann den Wurm gleich mit. Ja, hast du dann alles andere auch? So, ich habe hier nämlich noch so...
Du hast doch so Ratgeberbücher, zeig nochmal.
Dann mal kurz hier meine Lampe aufpumpen. Hast du sowas auch?
Was denn?
So eine Pumplampe.
So ein Radio. Ich habe so eine.
Das ist ein Radio, okay.
So ein Drehradio, ein Kurbelradio.
Da läuft doch bestimmt nicht B&B. Nee, das gibt's auch als Taschenlampe. Aber wir hören mal auf mit dem Quatsch jetzt, glaube ich, oder? Vielleicht kann man sich damit auch rasieren.
Das ist so ein Laser-Epilierer.
Das ist die richtige jetzt.
Für die Achselhaare.
weiß ich nicht. Ja, Buchempfehlungen können wir ja noch rumgeben. Also ich habe das nochmal rausgekramt wieder. Ne? Wir sprechen ja aus gegebenem Anlass über, wie man das Ende der Welt überlebt.
Apokalypse, genau.
Ja, das hier ist, glaube ich, für die Deutschlesenden. Zuschauer.
Neustart der Welt.
Besser. Ja. Das ist wirklich gut. Also wo man
muss ich mir umsorgen.
Herstellung eigener Medikamente und so schafft ja nochmal ein Stethoskop an.
Ja. Oh.
Gut, aber wir haben ja das ja ein ernster Anlass. Also wenn ich so die Nachrichten der letzten Tage höre, dann geht es ja jetzt stündlich los oder bald oder morgen. Ich weiß nicht, ob du Herrn Röper unter der Woche gesehen hast mit Herrn Stein und ich höre es auch von allen, die hier so reinkommen,
weil
ich sehe, das ist ja jetzt bald Krieg und was machen wir denn jetzt?
Ich bin vorbereitet tatsächlich, also nicht nur durch Medikamente, Lebensmittel, Wasser und einen Schutzraum, sondern ich habe mir dieses Lehrvideo auch nochmal angeguckt, das Duck and Cover, das kennst du wahrscheinlich auch mit dieser kleinen Schildkröte, die so ganz süß so in den Panzer versteckt und dann sollen die Kinder in der Klasse unter ihren Tisch krabbeln und dann ihren Nacken so verbergen und so.
Ja.
Das habe ich mir auch nochmal angeguckt, ein paar Übungen mit meiner Familie gemacht. Also wir sind gerüstet.
Tatsächlich.
Also ich bin für mehr Waffenlieferungen in die Ukraine. Also mir macht der Putin keine Angst.
Nein, den Deutschen ja gar nicht. Aber das wusste ich nicht, das Duck and Cover. Hast du wieder rausgekramt oder läuft das auch schon wieder zwischen den Werbungen so? Pilates, Duck and Cover und
Ja, ehrlicherweise habe ich es bei YouTube gefunden, aber ja. Es wurde mir vorgeschlagen.
Okay, ja, aber das scheint so zu sein, ne? Dass die Deutschen, bis auf die zwei, drei Freunde, die ich hier ab und zu sehe, die sich Sorgen machen, im Deutschen scheint das gar nicht zu besorgen. Oder sehe ich das falsch? Oder
ist
das
es geht ja um höhere Werte. Insofern finde ich das auch in Ordnung. Ich hab mal zusammengestellt, was alles so in Richtung Krieg weiß. Das sind ja schon so ein paar Punkte, ne? Also deutsche Waffen dürfen jetzt auch gegen Russland gerichtet werden.
Mhm. Ausdrücklich. Vom
Ausdrücklich,
Kanzler
ja.
Verabschiedet. Gleichzeitig hat sein Chef Biden gesagt, unsere Waffen nicht. Fand ich ganz gut.
Der Biden, der will ja keinen Krieg haben, also bei sich selbst.
Genau, ja. Da haben wir das mal klargestellt, ja.
Und dann hat ja der Putin wohl auch gesagt, ja, würde er sich drüber freuen. Also es wäre auch eine Fehlinformation, dass er in Deutschland einmarschieren wolle. Aber was er sich wiederum vorstellen könnte, jetzt an andere Länder Waffen zu liefern, die dann möglicherweise in asymmetrischem Zugriff auf Deutschland indirekt zielen. Weißt du, was er damit meint?
Nee, das hatte ich nur bei den, dachte bei den Amerikanern, dass die Russen dann den Jemen oder so ausstatten. Aber du meinst auch gegen uns? Haben wir denn irgendwas, was man so über Eck angreifen kann?
Wir haben ja gar keine Handelsschiffe mehr oder so irgendwas, was deutsche Wirtschaft international vernetzt. Also da wüsste ich echt nicht, was damit. Vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, dass er so ein ICE zur Verspätung treibt oder solche Geschichten. Da ist der Putin ja auch insgesamt dran schuld, dass die Bundesbahn immer so unpünktlich ist. Sowas vielleicht.
Mhm. Das ist ja schon fast psychologische kognitive Kriegsführung dann, oder? Wenn er alle Züge sich verspäten lässt.
Das wäre ja Delegitimation der Bundesbahn. Ne?
Ja, das fällt wahrscheinlich auch direkt in den Bürgerkrieg.
Ja.
Ja.
NATO-Soldaten haben wir auch in der Ukraine.
Mhm.
Na, die sollen da wohl die Waffen hinbringen. Das ist ja auch, damit man die nicht so transportieren muss, damit die Ukraine, die würde ja dann Leute verlieren, die dann die Waffen tragen müssen, die und so eine Taurus-Rakete, du weißt, wie schwer die ist. Ne?
Ja.
Deshalb haben wir gesagt, wir bringen euch die hin.
Ja.
Da gibt es so eine Art, wie nennt man das, Lieferando für Waffen von Rheinmetall.
Und Lenkwaffenbringdienst.
Genau. Und da frage ich mich immer, was ist denn, wenn die jetzt aus Versehen von so einer russischen Kugel getroffen werden. Kann ja mal sein, dass dann, ich weiß nicht, so ein russischer Soldat, der dann denkt, ach Mist, da schieße ich jetzt mal hin und dann trifft er so einen NATO-Soldaten. Tritt dann der Bündnisfall ein? Ist das praktisch so, als würde man Atombomben über Berlin werfen? Oder?
Ich glaube weder noch. Das ist aber ein gutes Stichwort. Ich muss das mal eben suchen.
Als hätten wir es vorbereitet.
Du weißt, ja, als hätten wir es vorbereitet. Ich muss das trotzdem mal eben suchen, weil ja, wenn ein NATO-Soldat getroffen wird, dann tritt natürlich nicht der Bündnisfall ein, aber man muss auch grundsätzlich ja aufpassen bei unserem Trampolinspringen im Sportpalast, weil die...
darauf muss ich erstmal einen Schluck trinken.
Da gab es tatsächlich ein Rechtsgutachten, 22, Deutscher Bundestag. Ich lese das mal vor, darf ich? Das ist da
ja,
hinten
bitte.
Irgendwo. Ja, also der Feststellung des NATO-Bündnisfalls liegt keine Automatik zugrunde. Das heißt, das hat nicht direkte Folgen, wenn jetzt auch tatsächlich eine Atombombe auf Polen oder Berlin fiele,
ja.
Dann löst das nicht automatisch den Bündnisfall und auch nicht irgendwelche Dinge aus, außer vielleicht diplomatischen Protest. Das liegt aber im Ermessensspielraum der anderen NATO-Partner. Die können sich dann unterhalten. Es ist, glaube ich, nicht so ganz klar, weil wir hier immer so tun, ne? Wir gehen auf den Schulhof und legen uns mit dem größten Bulli da an und sagen, hier, pass bloß auf, mein großer Bruder steht hinter mir, aber der ist schon vor 2 Stunden nach Hause gegangen. Da kommen mir dieses Großmäulige vor. Aber es gibt dann keine Konsequenzen, jedenfalls nicht zwingend. Also den ganzen, das Risiko.
Das mindert ja im Grunde dann das Weltkriegsrisiko, indem es sozusagen ein lokal begrenzter Konflikt bleibt, der dann allerdings sich über unser Staatsgebiet ausdehnen könnte, aber auch zugleich eingedämmt wird.
Genau. Das war auch das Fazit dieses Rechtsgutachtens, dass man sagt, also das ganze Risiko, wenn Russland reagiert auf zum Beispiel den drohenden Verlust der Krim oder so, trägt Europa allein. Das hat ja auch Biden unterstrichen. Also wir machen uns zum Schlachtfeld oder bieten es jedenfalls an. Und es würde beileibe nicht zu einem Weltkrieg führen.
Da bin ich ja richtig erleichtert.
Ja, also.
Und dieses uns anbieten als Schlachtfeld, ich finde, das hat ja auch schon eine gewisse Tradition.
Wir als Weltbürger sind natürlich total erleichtert.
Natürlich.
Die Welt, China, Indien, betrifft das nicht nur uns.
Ja.
Gut gemacht. Ja, aber da hast du ja, glaube ich, sogar noch eine Verbindung hergestellt.
Ja, lass mich gerade noch die Punkte nennen, die mich so ein bisschen dazu bringen, jetzt nochmal meine Erdnussbutter-Verfallsdaten mit mir anzugucken. Also Mobilmachungspläne in Deutschland. Ich mag das, wenn Frau Strack-Zimmermann Reservisten einberufen will. Ich frage mich, aus welchem Amt heraus ist das, kann man das einfach so als aus so einer Talkshow heraus, dass man so eine Mobilmachung der Reservisten.
Ach, du meinst.
Die hat doch gar keinen Blödsinn, soweit ich weiß, ist die noch nicht Kriegsministerin, oder?
Das, ich bin jetzt nicht sicher, ob du sie nicht jetzt gerade delegitimierst in ihren Kompetenzen, die sie wahrscheinlich hat. Oder
unwidersprochen hat, natürlich.
Ja.
Nur es gibt diesen Begriff von Kompetenz im Sinne von etwas können.
Ja.
Und in dem Sinne von Befugnisse haben und zuständig sein für.
Ja. Okay.
Und gut, keiner dieser Begriffe trifft auf sie zu, aber.
Okay, wir rechnen fest mit einer Anzeige, die da nicht zugelassen wird. Hat sie, glaube ich, nicht. Bisher.
Aber sie hat es gesagt, sie hat es gefordert. Ne?
Tatsächlich.
Ja. Und dann diese Diskussion um die Wehrpflicht, finde ich auch bemerkenswert. Dann Schutzräume in Deutschland, Schutzkonzepte, Verhaltenskonzepte für die Bevölkerung, auch da.
Wobei ich dich fragen, das ist ja nicht so, dass man dann sagt, hier ist eure App für den Weg zum Bunker, weil sowas haben wir ja gar nicht. Das ist ja leider völlig vernachlässigt worden. Während zum Beispiel Finnland ja ganz unterkellert ist, wie du weißt. Also wir haben ja für jeden einen Bunkerplatz.
Ja, ja.
Wir haben für mal exakt keinen einen, außer für die Abgeordneten. Und das ist dann doch Duck and Cover, oder?
Das ist Duck and Cover, wobei es gibt Duck and Cover jetzt auch als App.
Ja,
so als, wenn man, weißt du, wenn du diese App dann hast.
Als App-Spiel, in welchem Keller können sie sich denn verstecken?
Musst du so ein Männchen so oder hinsteuern? Nein, ich darf das ja, kann ich das ja verraten, aber ich habe ja, ich kenne ja diesen Bunker im Ahrtal, der damals für die Bundesregierung vorgesehen war und dafür habe ich den Zweitschlüssel. Der ist so gut wie neu.
Ja?
Ja.
Ahrtal.
Kennst du diesen Bunker?
Nee. Aber
kennst du echt nicht?
Muss man leer pumpen, oder?
Nein. Kennst du echt nicht? Das war auch damals von Bonn, war das doch als. Die Älteren erinnern sich daran, dass die Bundesrepublik ja mal von Bonn aus regiert wurde. Und da hatte man in relativer Nähe im Ahrtal einen großen Bunker für die Regierung, der. Ja. Nicht unverschont blieb von dem Unwetter, aber nach wie vor, glaube ich, mehr Sicherheit gewährleistet als die App. Ich will jetzt nicht zur Delegitimierung dieser App, Duck and Cover App, beitragen. Also das ist nicht in meinem Sinne, die ist super, die App.
Ja, von den Fantastischen Vier programmiert und dann findet man ganz leicht den Weg in den eigenen Keller, hinter die Weckleser, weil da kann man sich hervorragend verstecken vor russischen Atomwaffen.
Genau.
Gut, aber das gibt es wirklich.
Und es wirkt auch. Ja. Den Bunker gibt es wirklich. Du musst mal gucken, es ist spannend. Es ist echt super spannend.
Ja, da müssen wir mal eine Zeit lang auch besichtigen. Privat sprechen.
Können wir zusammen mal hingehen.
Wenn du den Zweitschlüssel hast.
Ich habe einen Zweitschlüssel, ich kann dich da rumführen. Wir fahren ab und zu mit den Kindern mal hin. Wir spielen dann immer Vierter Weltkrieg und so.
Ja.
Das hält ja auch so übernachten. Ach, das ist ein bisschen klamm und muffig da, aber
ja,
ansonsten
gut.
Ist das picobello.
Schön, aber dann können wir doch vielleicht mal. Wir könnten ja mal das Schloss austauschen lassen.
Stimmt.
Ja, okay.
Ich hab noch was mich auf Krieg so ein bisschen, meine Kriegsvorfreude so ein bisschen unterstreicht, ist auch die Umstellung auf Kriegsökonomie. Mhm. Ich möchte es mit der Formulierung eines großen Staatsmannes nochmal anders wenden. Er spricht von einer verteidigungsindustriellen Kehrtwende, der Olaf.
Oh.
Eine verteidigungsindustrielle Kehrtwende, das ist die Zeitenwende, das ist ja die Grundmetapher. Wir sprechen ja nicht mal von Fortschritt, also es wird ja nichts mehr besser, sondern wir wenden uns ja irgendwie nur noch rum. Und deshalb ist Umstellung auf Kriegsökonomie, das finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Also die Zeichen stehen auf Sturm.
Mhm.
Genau. Und wir finden das aber gut. Also das, nur damit das nicht missverstanden wird. Du hast angesprochen, ich habe da eine Parallele entdeckt. Und da kommen wir jetzt vielleicht dann auch zu den RKI-Files, wenn du magst. Es gibt da ein Grundmuster, wenn ich das mal kurz benennen darf, das in allen wesentlichen Politikfeldern maßgeblich zum Einsatz kommt. Nämlich zum einen, dass die der Bevölkerung mitgeteilte Lageeinschätzung und die von Leuten, die sich auskennen, vorgenommene Gegendarstellung sehr weit auseinandertreten. Also das haben wir bei der Klimafrage, das haben wir bei der Einschätzung der Aggression Russlands, das haben wir bei der Corona-Frage, bei der Herkunft und der Gefahr des Virus, Lageeinschätzung in der öffentlichen Kommunikation und Lageeinschätzung von Leuten, die sich auskennen, passt nicht immer zusammen. Das, erster Punkt.
Ja.
Mhm. Oder?
Ja.
Das zweite ist, und das wissen wir alle, wenn man sinnvoll handeln möchte, ist ja ein Lagebild nicht ganz verkehrt. Wenn ich mal ein Beispiel geben darf. Entschuldigung, fällt mir gerade ein. Medienkompetenztraining, du hast vielleicht mitbekommen, dass eine Person an einem Ort was angetan hat, oder?
Mhm. Ja. Das ist jetzt erstmal sehr vorsichtig formuliert, ja. Mhm.
Was dabei nicht zum Tragen kommt, ist die Lage, in der das passiert ist. Ich spreche von Mannheim, von dem fürchterlichen Video und will jetzt gar nicht über die Polizisten sprechen. Jedenfalls war da die Lageeinschätzung relativ schwer, weil das relativ schnell ging und die Polizisten sich orientieren mussten und wie jeder andere Mensch auch ein bisschen überfordert waren und am Ende dann doch das Richtige getan haben. Also ich will sozusagen jetzt nicht die Politik kritisieren. Allerdings darauf hinweisen, dass der Öffentlichkeitsdarstellung der Politik als auch in den Medien es gelingt, den wahren Hintergrund des Attentats so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken.
Ja.
Mhm. Was dazu führen könnte, dass man insgesamt die Lage des Gewaltpotenzials in der Islamismus-Szene nicht ganz darstellt. So, also Lagebild. Mhm. Wenn ich nämlich kein richtiges Bild von der Lage habe, dann weiß ich auch nicht, welche Maßnahmen ich ergreife. Und dann kann man ja auch sagen, dass das Gemeinsame zwischen Klima, Corona und Krieg ist, dass die Angemessenheit der Maßnahmen auch diskussionswürdig ist. Mhm. Die Wirksamkeit der Maßnahmen mit Recht bezweifelt werden kann. Die Schädlichkeit der Nebenfolgen der Maßnahmen immer offensichtlicher werden. Also ich sag mal nur so zum Beispiel Impfungen, CO2-Einsparungen, Wirtschaftssanktionen gegen Russland, ne, sind ja in ihrer Wirksamkeit nicht unumstritten, aber in ihren Schädigungen problematisch. Mache ich mich klar verständlich? Und dann die letzte Frage, und da bist du jetzt wieder im Spiel als der wirkliche Experte im Hintergrund, dass die vorgeblichen Ziele mit den Maßnahmen nicht unbedingt erreicht werden können. Und deshalb eine Frage aufkommt, nämlich, was sind denn die wirklichen Ziele? Warum machen wir denn das alles?
Mhm. Aber all das, was du gerade entwickelst, erstens ist das alles richtig. Ich bin schon an der, ich versuche gerade zu verstehen, worauf du hinaus willst. Also das ist richtig analysiert. Aber das heißt, dass der normale Empfänger dieser Nachricht, also nicht wir, dann nur weiß, ich will mal kurz abkürzen oder dich fragen, der weiß ja nur, da ist in irgendeiner deutschen Stadt ein Mann von einem anderen angegriffen worden oder getötet worden oder was auch immer. Und der weiß auch nur, dass es ein Virus gibt und das ist jetzt irgendwie bekämpft worden mit wirksamen Impfungen. Sehe ich das richtig?
Ja.
Also dieses, obwohl auf der, natürlich es Menschen gibt, die Fakten kennen, ob die beim RKI sind oder bei der Polizei oder in der Wirtschaft, wird das doch dem Normalverbraucher gar nicht. Der weiß ja davon gar nichts.
Das Interessante, was ich so spannend daran finde, ist, dass alles, was er weiß, stimmt.
Mhm, genau.
Ist nur nicht steht nur in keinem Zusammenhang.
Ja.
Ein Mensch hat einem Mensch an einem Ort etwas angetan.
Genau.
Ja, ohne jeden Kontext. Und damit ist natürlich der Horizont einer politischen Problematisierung und einer demokratischen Willensbildung natürlich überhaupt nicht mehr gegeben. Oder man liefert ihm Kontext und sagt, ja, das Schuld daran ist die AfD. Das wäre noch so das Maximum an Kontext, was man liefern könnte.
Ja, was man nun macht, falls doch jemand neugierig wird, also nach so einer Information, wie es ist, jemand von jemand anderem an irgendeinem Ort was angetan worden. Falls dann doch einer genauere Fragen hat, dann stehen ja noch unsere Medien dazwischen. Dann weißt du ja, genau, so in dem Mannheimer Beispiel zu bleiben, die dann einfach ja nur mitteilen, also das Meute-Journal und der Stern hat ja dann einfach nur mitgeteilt, dass Bauarbeiter leben gefährlicher als Polizisten. Also in einer doch deutlichen Verkürzung und Weglenken vom eigentlichen Sachverhalt fand ich doch beeindruckend. Also kann man auch sagen, Raucher oder leben gefährlicher als Bahnreisende. Ich weiß es nicht, weißt du, was das sollte. Also dass man, nur das ist ja dann sofort, um auf weiter abzulenken von diesem Thema. Und das ist ein altes Muster. Ich habe dann auch in der ARD von 2016 gesehen, dass es irgendwie wahrscheinlicher ist, beim Essen zu ersticken, als an einem Terroranschlag zu sterben. Das ist so ein völliges Verwässern an der Stelle schon, weil das nochmal dazu gesprochen haben. Also nochmal, der Empfänger, der Michel, den wir jetzt mal so nennen, der weiß ja gar nichts. Ne? Der weiß überhaupt nicht, was da vorgefallen ist. Korrekt? Weder beim RKI,
ja,
noch in Mannheim, noch was die Idee, einen Krieg mit Russland anzufangen, für Folgen haben würde.
Genau.
Und du vermutest dahinter Methode?
Nein.
Na gut, ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir hier jetzt irgendwie so verschwören.
Nein, ich vermute dahinter politische Bildung.
Bei wem?
Das ist demokratische Mündigkeit. Damit die Leute auch in der Lage sind, die Demokratie zu verteidigen, müssen sie in diesem Sinne vorbereitet werden.
Mhm.
Also das halte ich schon für wichtig. Also deshalb gibt es ja die Tagesschau.
Ja, ganz im Ernst, aber nochmal, 80% wissen überhaupt nicht, worum es geht.
Ja,
korrekt?
Ja,
also
genau.
Also beschützt vor diesem ganzen Wissen von Politik und Medien.
Genau. Das erinnert mich an ein Gespräch mit einer Freundin, ich habe es ihr gestern schon gesagt, die sagte, manchmal wird sie auch zu viel, sie guckt gerne unsere Sendung, aber manchmal meint sie, sie müsse auch mal die Augen vor was verschließen. Und habe ich gesagt, dafür habe ich Verständnis.
Ja.
Denn wer die Augen vor etwas verschließt, der weiß immerhin, wovor er sie verschließt, ja, und verhält sich im Verschließen immer noch zu dem, was da ihn bedroht. Dann gibt es aber welche, die haben ihre Augen noch nie aufgemacht.
Ja?
Und die machen mir tatsächlich Sorgen, weil die ja in ihrer Blindheit doch nicht, sagen wir mal, vernachlässigen oder dass sie ein bestimmtes politisches Gewicht haben. Ich lese gerade das schöne Buch Propaganda von Jacques Ellul.
Mhm.
Und er zeigt, dass Propaganda nicht eine bestehende Sozialgemeinschaft mit Informationen und Meinungen versorgt oder dem Verhalten steuert, sondern dass die Struktur der Sozialgemeinschaft durch Propaganda so verändert werden muss, dass Propaganda noch wirksamer werden kann. Und es hat zwei Richtungen. Es hat einmal die Tendenz der Vermassung und der Vereinzelung. Das kennen wir schon von Hannah Arendt. Und zwar Vereinzelung heißt nicht Individualität sein, sondern nur abgeschnitten sein von anderen, die möglicherweise dieses Bild korrigieren können. Also wenn ich sozusagen im Gespräch mit meinen Familienmitgliedern, mit Nachbarn ins Gespräch kommen könnte, dann wäre ich ja dem Propagandaschirm für einen Moment entronnen.
Mhm.
Insofern müssen wir vereinzelt werden und zum anderen müssen wir vermasst werden, indem wir dann die Leute dazu anhalten, sich dabei wohlzufühlen, das zu denken und zu sagen, von dem sie erwarten, dass es alle sagen. Und die Formulierung ist, dass die Masse in so eine Art kindliches Gehorsam bringt und er nennt das, damit unterschreiten wir das Menschliche,
okay,
und zugleich einen darüber erhebt, über Minderheiten zu stehen, die anders denken. Und die Formulierung, die ich jetzt in Anlehnung von Ellul finden würde, wäre, dass wir zu Untermenschen degradiert werden, die sich als Herrenmenschen fühlen.
Sehr schön. Moment, das meinen
Unsinn. Und das hat eine gewisse Evidenz tatsächlich für diese Vermassungen in Richtung Gutmenschen, Corona, Klima.
Mhm.
Ja, und damit ist natürlich auch der Nährboden für, sagen wir, eine robuste Lösung der Pluralitätsfiktion auch geschaffen.
Ja.
Wie wir auch gehört haben bei Frau Ehmke zum Beispiel. Ne?
Ja, die ist ja ganz toll. Auf die kommen wir gleich nochmal, wenn ich das aushalte. Aber das ist wichtig, dass du das nochmal mit einem Edding unterstreichst, was du gerade ausgeführt hast. Also es gehört ja auch dazu, was wir massiv gesehen haben und weiter massiv sehen. Also Totalitarismus lebt ja auch von dieser Spaltung. Ne? Also dass man sagt, man muss die Menschen voneinander trennen. Und zwar möglichst immer kleinteiliger. Das haben wir ja nun schon von der Position zu den Maßnahmen bis zur Position jetzt in den verschiedenen Kriegen und oder zu Wokistan. Also wir sind ja inzwischen so gespalten, dass wir tatsächlich, was du gerade beschreibst, gar nicht mehr hinbekommen. Also mit offenem Blick unter diesem Propagandaschirm auch rauszukrabbeln und den anderen zu fragen, wollen wir mal reden?
Ich glaube, so heißt dieses Format. Das beginnt ja schon bei der Außerkraftsetzung des Realitätsprinzips. Also wenn ich da von Lagebeschreibung gesprochen habe, geht es ja darum anzuerkennen, dass wir in einer gemeinsamen Realität sind, die, selbst wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben, doch nicht zwei Phänomenbeschreibungen zulässt, die völlig voneinander abweichen. Also dass wir zumindest den Pol, die Provokation einer Wahrheitsfrage mit in unsere Diskussion mit einbringen oder die Provokation der Wertfrage, dass wir uns darüber diskutieren. Aber das ist natürlich, du hast völlig recht, das ist Totalitarismus und das Interessante ist, was ich an Ellul verstanden habe, ist, dass nicht totalitäre Regime Propaganda verwenden, ja auch, aber der Kern besteht darin, dass überall, wo Propaganda verwandt wird, der Totalitarismus gewissermaßen das A ist, das B ist, das auf das A folgt.
Mhm.
Das ist zwangsläufig in totalitäre Verhältnisse geraten, da wo Propaganda am Werk ist.
Ja.
Und was auch ein schöner Punkt ist, das hat ja auch gezeigt, dass es so eine Resonanzbeziehung zwischen Wirklichkeit und Propaganda geben muss, insofern als die Dinge, die in der Propaganda auftauchen, die müssen irgendwie in der Wirklichkeit platziert werden und alles, was in der Wirklichkeit platziert wird, muss durch Propaganda irgendwie erläutert und mit Sinn versehen werden. Auch eine interessante Geschichte. Also das immer wieder jetzt zum Beispiel bei der schrecklichen Überschwemmung in Süddeutschland, da ist was passiert ist und allen Menschen, die betroffen sind, mein größtes Mitgefühl, ein lieber Freund von mir hat das hier in der Nachbarschaft Richtung Euskirchen erlebt, der ist bis heute nicht wieder in der Spur. Ganz, ganz schlimm, was da passiert, wenn einem die Wohnung wirklich wegschimmelt und diese Dinge, also vollstes Mitgefühl. Aber das zu missbrauchen, zu sagen, ja, da sieht man wieder den Klimawandel, zeigt wieder die Anbindung von Realitätsphänomenen durch Propaganda, beziehungsweise die Entkopplung dann am Beispiel dieses Mannes, der einem Mann an einem Ort was getan hat. Und dadurch entsteht so eine lückenlose, porentiefe Zugriffsgenauigkeit der Narrative und Diskurse in jede Lebenspore, die durch keine gemeinschaftliche Gegenansicht mehr revidiert werden kann, beziehungsweise wenn es die gibt, muss das aussortiert und bekämpft werden.
Das klingt ja richtig trist. Schön, dass du lachen musst, ich auch. Jetzt können wir ja mal versuchen, irgendwie kurz sekundenlang Hoffnung zu machen und zu sagen, was können wir denn als Einzelne dagegen tun? Zum Beispiel nicht die Augen verschließen und vielleicht auch an einzelnen Stellen mal sagen, nein, das kann nicht jeder sehen, wie er will, sondern wir versuchen uns jetzt mal zu einigen auf etwas, was tatsächlich so ist.
Wenn ich an einem Punkt noch einhaken darf, du hast jetzt die klassische Journalistenfrage gestellt, was können wir als Einzelne dagegen tun? Ich glaube, dass die schon ansetzt eigentlich an der Vereinzelung. Und ich glaube, der Punkt könnte darin bestehen, einfach auf die Wir-Momente wieder zurückzugehen. Und das war ja vielleicht das Schöne in der Corona-Zeit, womit die halt nicht gerechnet haben. Insofern würde ich sagen, war der Widerstand im hohen Maße erfolgreich, weil sich halt Gemeinschaften gestiftet haben, denen es gelungen ist, diesen Schirm der erstickenden Narrative zu verlassen und anzufüllen mit zwischenmenschlicher Wärme und einem Gegenbild. Ich meine, wir beide machen ja nichts anderes.
Was? Als uns menschliche Wärme zu spenden, ja.
Und den Schirm der Indoktrination zu verlassen.
Ja.
Und das machen Menschen zum Glück an ganz vielen Orten, glaube ich.
Nee, ich verstehe manchmal die Nachfragen und die Frustration von denen, die uns zuhören, dass man sagt, warum macht ihr denn nichts und warum ändert ihr denn jetzt nicht mal was? Also Matthias und Sven, was ist denn mit euch los? Ihr redet nur. Dann kommen die ganzen richtigen Vorschläge. Und also wir müssen doch umbauen, die Gesellschaft auf irgendwie sowas Basisdemokratisches und kommunal von unten nach oben organisiert. Ich glaube, Alex hat das geschrieben. Mhm. Völlig zu Recht entwickelt. Und ich glaube aber, du hattest am Ende dann die richtige, ich müsste jetzt deine Formulierung suchen, vielleicht hast du sie selber noch im Kopf, weil er hatte ja das dann zu Ende entwickelt, dass er sagt, so, jetzt dann machen wir immer basisdemokratische Abstimmung und so weiter und so fort und räumen das da alles weg. Hast du deine Formulierung noch im Kopf?
Naja, das ist letztendlich ist es ja für die Herrschenden, die über die Propagandamedien verfügen, etwas billiger über die Basisdemokratie, die Ernte der Propaganda einzufahren, als jeden einzelnen Politiker zu bestechen.
Ja.
Was ich damit sagen möchte, Basisdemokratie ist was Klasses, ist wirklich klasse, wenn sie sich kulturell gewachsen etabliert hat und ein Fundament hat. Wenn sie aber eingeführt wird in den Zeiten der Propagandademokratie, ja, dann ist sie meines Erachtens chancenlos. Das heißt, aus Schweizer Perspektive wunderbar, als Zielpunkt für ein neu zu gründendes Gemeinwesen, auch eine gute Idee. Nur was dazwischen steht, ist einfach noch der Weg der Bildung, dass Menschen urteilsfähig werden und erstmal von ihren politischen Möglichkeiten Gebrauch machen und verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich weiß, dass es jetzt viele Gegenargumente geben könnte, aber das wäre mein Vorbehalt momentan.
Mhm. Ich fand das, deswegen möchte ich es nochmal wiederholen, hier, du hast mir den schönen Satz darauf geschickt, direkte Demokratie erntet direkt die Früchte der Propaganda und spart sich die Mühe, Politiker zu bestechen. Mhm. Das ist ja tatsächlich der Stand der Dinge jetzt. Und aber wenn du sagst Bildung, dann müssten wir also 40 Jahre dran arbeiten, dass wir dann so direkt demokratische Prozesse wieder einführen können. So lange müssen wir warten, oder?
Und wir müssen, ich finde immer, die Gewalt ist rasch. Der Frieden wächst langsam und was willst du sonst machen? Willst du die Leute foltern und sagen, so ab jetzt bist du ein Basisdemokrat oder möchtest du eine Propaganda machen, die...
Nein, ich wollte das erwähnen, unserer Entschuldigung, dass wir nicht wir beide, Ich habe ja auch gedacht, wir können ja jetzt dann auch mal eine Partei gründen oder wir können sonst was machen oder einen Verein oder eine Bürgerinitiative oder was nicht. Aber wenn 80% gar nicht wissen, worum es geht, dann kann ich so viele Vereine und Parteien gründen, wie ich will. Wenn sie eben nicht gelernt haben, ihren Verstand zu benutzen und auch nicht bereit sind, sich einzulassen auf eine Diskussion über die Wirklichkeit, können wir nicht so furchtbar viel machen.
Was wir machen können, ist ein bisschen Spaß verbreiten und aber auch das Nachrichtenbedürfnis. Ich finde, wir sollten die schönen Sachen gar nicht überspringen, die wir uns am Anfang drüber denken, weil wir ja auch ein Boulevardmagazin sind.
Ja, ganz
wichtig. Und du hast vom Heiratsmarkt Neuigkeiten.
Das möchtest du nicht wirklich wissen. Doch, das ist ja mein neues Vorbild. Rupert Murdoch hat wieder geheiratet und ich habe dann gedacht, Mann, das ist ja... Also clever, ne? Der Mann hat ja.
Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der
Rupert. Nein, er ist jetzt der Rupert, der Besitzer von Sky und Fox und Times und Sun und was der ganzen Welt. Medienwelt ist ja auch schon 93 und hat jetzt.
Beste Mannesalter.
Wieder, also weil da auch so Pflegekräftenotstand ist, hat er sich jetzt mal wieder verheiratet. Weil da, glaube ich, ein Denkfehler drin ist. Seine Frau ist 67. Ich weiß gar nicht, ob die das noch so gut kann, ihn pflegen. Aber ich fand an der Meldung so lustig, dass er eigentlich wollte ja eine andere Pflegerin heiraten, die hatte aber an dem Tag keine Zeit. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht ganz.
Wie du musst ja aufpassen mit dem Fake News. Was wäre die Wahrheit?
Die Wahrheit ist, dass seine jetzt dann doch geheiratete Elena heißt sie, glaube ich, Molekularbiologin im Ruhestand. Eigentlich wollte er irgendeine, der Namen habe ich mir aufgeschrieben. Ich könnte jetzt gucken, wenn ich den Zettel finde. Irgendeine Leslie wollte er eigentlich heiraten.
Oh.
Die war auch 67. Das hat dann aber einen Fehler gemacht und hat im Gespräch mit ihm wohl gesagt, sie fände der Tucker Carlson, das wäre ja quasi ein von Gott Gesandter.
Oh.
Zwei Wochen später hat Rupert die Verlobung aufgelöst und drei Wochen später hat er Tucker Carlson gefeuert. Also für uns. Und die zum Glück ihn nicht heiraten müssen, eine Frau, ist das sicherlich ein Segen.
Vielleicht können wir ja die Frau heiraten.
Die Frau, ja.
Wenn die auf so coole Medientypen steht.
Wie uns.
Wie uns und Tucker Carlson.
Ja. Ja, ich glaube 67 ist mir zu jung.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was meine Frau dazu sagt.
Ach so, ja, wir sind ja dabei. Ach Mist.
Das hast du jetzt nicht zu Ende gedacht.
Ja, wie so ein spontaner Einfall.
Ja.
Wollen wir über den Rechtsruck in der CDU sprechen?
Rechtsruck in der CDU.
Die sprechen jetzt ja von Rückführung von...
Ach so, das Verbot von, wie heißt der? Einreiseverbot für Daniel Sellner. Martin Günther.
Ja.
Wer ist er denn noch? Der hat gesagt,
dass wir Menschen nach Afghanistan zurückführen.
Ja, so Gefährder und so.
Gefährder.
Ja.
Und die Grünen haben ja sofort richtigerweise was gesagt? Das würde den Taliban in die Hände spielen und wir sollen das mal besser lassen. Und da muss ich sagen, haben sie recht.
Das habe ich nicht mitbekommen. Aber
hast du nicht mitbekommen?
Ja, okay, das interpretiere mal. Also wir lassen die lieber gleich hier.
Damit natürlich. Und dann ärgern sich die Taliban und sagen, die Mist. Ja,
Mist. Unsere ganzen Gotteskrieger sind in der Wäsche in Deutschland, oder? Was sagen die dann?
Ja, klar.
Ah, verstehe die Logik nicht.
Ja,
ja, okay.
Aber nee, was der Punkt daran ist, dass ja dann offensichtlich, wenn es die Richtigen sagen, man nicht einen Wannsee-Shitsturm bekommt.
Mhm.
Und wenn es dann die Falschen sagen, ist es ganz böse.
Hat ein bisschen was zu tun mit dem vorhin mit 40 Jahre Bildung nachzuholen,
ja.
Weil ich auch staune, denn wir hatten schon darauf hingewiesen im Zusammenhang mit der Wannsee-Konferenz, dass diese angeblichen Forderungen der dortigen Runde ja eigentlich im Koalitionsvertrag stehen. So, das ist so ein komisches, ja. Also man scheint es auch so einfach nach Belieben auch täglich ändern zu können. Dass man sagt, das habe ich jetzt gesagt, dann ist das gut. Und jetzt hat das einer gesagt, den ich nicht gut finde, das ist jetzt verboten und der wird eingesperrt. Und dann sage ich das wieder und ist das wieder gut.
Ist das nicht Wahlspruch der PDF, wir müssen die Demokratie abschaffen, bevor es die Falschen tun?
Jetzt die PDF. Mhm. Ja, das ist nicht die DES-Nachfolgepartei PD, sondern das ist die... Ja.
Die Partei Deutscher Freiheit.
Patrick Lindner.
Patrick Lindner Partei. Ja. Was haben wir denn noch? Du wolltest was von...
Hast du das mitbekommen? Das wollte ich, wo ich gerade Patrick Lindner sage. Hast du mitbekommen, ja. Das fand ich, dieses Schwärzen ist ja sehr innen inzwischen.
Blackfacing, genau.
Ja, Blackfacing von Zahlen. Dass Lindner zur Verschlusssache erklären sollte, was er Bill und Microsoft für die Lizenzen bezahlt hat letztes Jahr.
Nein!
Das fand ich stark. Hat nicht geklappt. Aber also es ist dann dabei rausgekommen, dass wir 1,3 Milliarden, glaube ich, inzwischen an Softwarehersteller zahlen und einen großen Batzen davon an Microsoft für unsere Regierungs- und Bundesverwaltungssoftware. Hat den Nebeneffekt, darauf hatte ich aber schon 2015 in die ganze Wahrheit über alles hingewiesen, dass wir komplett abhängig sind von Microsoft. Und zwar sowohl in der Verwaltung als auch in der Verteidigungspolitik. Also wir können einfach keine Rakete starten, wir können auch niemandem Geld auszahlen ohne Bill. Das war schon damals irgendwie auch von Experten so gesehen als sehr, sehr problematisch, ist aber seitdem nur ein bisschen schlimmer geworden.
Das ist diese sogenannte kritische Infrastruktur, bei der wir uns nicht abhängig machen wollen von Fremden.
Genau, so ausdrücklich formuliert seit 2010, auch mit großer Ernsthaftigkeit von der Regierung, hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ist dieses Jahr mal wieder 51% teurer geworden.
Ja, letztes und das musste der Patrick dann eingestehen?
Naja, leider, er wollte es ja schwärzen.
Aber ja, aber das finde ich, das war eine Brandschutzmaßnahme von dem.
Ja.
Weißt du, ne? Weil wenn man das nicht öffentlich macht, dann gibt es ja Serverbrände, so wie beim RKI, jetzt hast du mitbekommen, ne?
Nee, was da? Serverbrand?
Ja, ist der Serverraum abgebrannt, wirklich?
Nein, das ist ein Scherz.
Nein, hast du nicht mitbekommen?
Nee, da war ich wohl gerade im Garten.
Ende der Woche. Ja, Server abgebrannt. Es ist keine Menschen in Gefahr, aber die Server sind abgebrannt.
Mhm. Was war denn da?
Und dann hat der Patrick sich, ja, ich weiß es nicht. Möglicherweise sensible Dokumente. Und der Patrick hat dann gesagt, also bevor bei mir dann im Ministerium die Server brennen, dann sage ich doch lieber sofort, was los ist.
Ja.
Deshalb hat er das gemacht.
Aber Server abbrennen hat sowas sehr endgültig Schwärzen, oder? Habe ich wirklich nicht mitbekommen, ist ja toll.
Mhm. Ja, ich bin auch ganz hingerissen. Ja, ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Also, dass ich das in diesen Kontext stelle, das ist natürlich noch nicht seriös belegt, dass das, welche Daten da verloren gingen. Aber der Serverbrand ist belegt, der war in der Tagesschau.
Ja, ich glaube, man muss aber noch viel, viel mehr Server irgendwie abfackeln. Wenn man alles, was wir zusammengetragen haben in den letzten Jahren, so verschwinden lassen will, das wird, glaube ich, schwierig.
Reicht es ja nicht, wenn man so ein paar E-Mails löscht oder Nachrichten, so wie man das in der EU-Politik jetzt macht? Also,
ja, das hätte Fauci eigentlich auch sagen können. Ja, ich meine E-Mails gelöscht, habe ich vergessen.
Ja, komm, erzähl mal diese Fauci-Geschichte, dieser arme kleine Mann. Ich finde das so gemein, wie der jetzt drangsaliert wird von diesem Untersuchungsausschuss, von dieser aggressiven Frau. Erzähl mal.
Ja, das hat ja, glaube ich, jeder, weiß ich nicht, ob sie da gesehen hat. Also die 80% Tagesschau-Gucker kennen das natürlich nicht, aber die sind ja auch hier nicht. Die Frau Marjorie Green war das, glaube ich, ne? Die ihn gegrillt hat. Naja, ganz gemeine Fotos von toten Hunden hochgehalten, die er zu verantworten hat. Und so.
Ihn ohne Maske und dann seine Mails, wo er das Gegenteil dessen behauptet, was er im Ausschuss sagt, ne?
Ja.
Damit unterstellt sie ihm ja quasi, er hätte gelogen. Also was für eine Impertinenz.
Na, sie hat ihm ja auch unterstellt, er hätte sich die Maßnahmen alle nur ausgedacht. Also wortwörtlich. Ja. Sowohl die Abstandsregel,
ja,
als auch die Masken für Kinder.
Ja.
Da hat ja Fauci, der kleine Herr Fauci, sich dann doch sehr gewehrt, zu Recht. Er hat ja gesagt, ich habe mir die nicht ausgedacht, diese Regel.
Sondern?
Die war zwar überhaupt nicht wissenschaftlich begründet und belegt, aber die war halt dann einfach da.
Creatio ex nihilo.
Ja,
das ist so wie, da kommt so etwas aus dem Nichts.
Ich war das nicht. Nee. Aber auf einmal meinten alle, das wäre eine gute Idee. Und auch wenn ich jetzt der...
Ist ja bei vielen Dingen so, ne? Da denkt man, ach, wir marschieren mal in Polen ein und dann denken alle, woher kam das?
Keiner weiß, wer diese Idee hatte.
War es dieser Hitler oder wer hatte diese Idee? Ich weiß auch nicht.
Ja.
Ohne, dass ich jetzt natürlich Fauci und Hitler vergleichen möchte. Also
nein, natürlich gar nicht. Also das ist einfach nur dieses Prinzip. Ja,
dieses Prinzip,
dass man, als ich das gemacht habe, kam mir das vor wie eine gute Idee. So, mich in Kaktus setzen oder nach Polen einmarschieren oder so.
Ja. Ja, und bringt ja auch so ein bisschen Pfiff ins Leben.
Nein, ich finde die bei Fauci beeindruckend und auch bewundernswert, dass ihn das ja überhaupt nicht anficht, sowas? Also, dass man sagt, sie haben sich das ausgedacht und sagt, nee, habe ich nicht, das war dann irgendwie einfach da und ich bin zwar Chef vom National Institute of Health, aber ich habe dann auch nicht widersprochen. 6 Feet Abstand ist es übrigens, ne? In den USA. 6 Feet Under ist Beerdigungstiefe.
Oh.
6 Feet Abstand, also ist, ja gut, 1,50.
Ist sozusagen horizontale Beerdigung,
genau.
Nicht vertikal.
Ja, also genau, der
die soziale Tod.
Totalitarismus spricht dann auch mit vielen Scherzen mit den Menschen. Aber okay. Dass Fauci am Ende auch nicht sagt, das war vielleicht nicht so richtig, sondern sagt, das ist so egal, woher das kam.
Ja, eben.
Es hat ja gewirkt. Und diese Impfung, die Ungeimpften haben 300.000 Menschen umgebracht. Punkt. Weil sie sich nicht an die 6-Feet-Under-Regel gehalten haben.
Natürlich.
Und Ende der Diskussion. Also den kannst du grillen, so
ja, nur weil
du
das,
willst,
das nicht stimmt, muss es ja nicht falsch sein. Weil diese, wenn dann diese Wissenschaftler irgendwie sagen, ich meine, das wollen wir über das RKI und die Filets sprechen.
Ja, sprechen wir über die Filets, die leicht angeschwärzten Filets.
Weil das ist ja genau das Thema, was wir gerade hatten. Lageeinschätzung, Angemessenheit, Wirksamkeit, Nebenfolgen und wahre Ziele, könnten wir ja da mal fragen. Ich habe die skandalöseste Entdeckung überhaupt gemacht, nämlich eine direkte Intervention von Merkel, wo sie geschrieben haben, Frau Merkel wünscht sich, dass das Wort Hustenetikette durch ein anderes ersetzt wird.
Hustenetikette?
Hustenetikette. Hat der Kanzlerin nicht gefallen.
Ach so, das hat irgend so ein Werbepraktikant erfunden und sie mochte das nicht.
Sie war hoch indigniert und dann haben sie sich als To-Do-Liste neues Wort für Hustenetikette aufgeschrieben.
Mhm.
Und ich finde, damit ist alles bewiesen. Also,
ja, was war denn das neue Wort?
Ja, denen ist nichts eingefallen.
Ach so. Okay. Hat Merkel auch sich gewehrt gegen den Begriff Grippe und gesagt, wir könnten das doch Covid-19 nennen?
Ich weiß es nicht. Jetzt im Ernst, also was alles tatsächlich, ich weiß nicht, ob du Details bringen möchtest, aber es ist ja offensichtlich ein großes Missverhältnis zwischen der Expertise dieser Behörde,
ja,
ihrer, sagen wir mal, untergeordneten Mitarbeiter und ihrer Führung und der Politik. Und meine Formulierung wäre, das RKI ist gewissermaßen als Albtraumfabrik wider Willen missbraucht worden, beziehungsweise hat sich dazu missbrauchen lassen. Weil die ja die Gefahr darin sahen, wenn sie nicht mehr der Politik hinreichend nach dem Mund reden würden, würde es ja jemand anders tun und es ist halt besser, wenn sie es machen.
Mhm.
Was dazu geführt hat, dass man die differenzierte Darstellung, etwa die Herkunft des Virus, Gefährlichkeit des Virus, Risiko der Maßnahmen, also nochmal testen, allein, dass die gewusst haben, dass du natürlich über die Expansion des Testens die Zahl der Positiven erhöhen kannst und damit keine wissenschaftliche Erkenntnis, aber eine politische Wirkung erzielen kannst. Das haben die gewusst. Ja. Mhm. Mir ist das, ich hatte das ja alles schon wieder vergessen, aber den ganzen Kram haben wir ja damals diskutiert.
Mhm.
Ja. Die Unwirksamkeit der Masken, die AHA-Regeln, die 3G, Kontaktverbote, die Schließung der Schule, die Einsamkeit der Alten, die Unwirksamkeit des Impfen, AstraZeneca, das Trendprodukt von vornherein klar gewesen. Ich meine, es steht ja alles jetzt schwarz auf weiß drin.
Ja, ich habe dann auch in diese 2500 Seiten nochmal reingeguckt mit Stichwörtern, offen gestanden, einfach nur so, um mich genau wie du wieder an die schrecklichen Dinge zu erinnern, die wir ja damals auch gemacht haben. Wir waren ja alle überhaupt ahnungslos, oder? Wir haben uns ja versucht einzuarbeiten in dieses Thema. Was soll denn das überhaupt sein? Haben wir uns vorher jemals mit Impfstrategien, mRNA und diesem ganzen epidemiologischen Kram beschäftigt? Nein. Aber dass man dann auch hier relativ früh wusste, schon in 2020, genau wie die guten Mitarbeiter im RKI, dass diese sogenannten Sentinel-Praxen, erinnerst du dich?
Ja, klar.
Und das habe ich auch nochmal eingegeben in diesen Riesenklumpenpapier. Also das ist ja auch nochmal, springt einem ja auch weiterhin ins Gesicht, auch 4 Jahre später, dass es eigentlich gar keine Fälle gab. Die tauchen dann irgendwann mal auf, also nach Beginn der wilden Herumtesterei, aber auch nicht in nennenswerter Form. Also andere Atemwegserkrankungen standen da ja noch im Vordergrund. Wurscht, ich wollte gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also wir haben damals als Laien mehr oder weniger das Gleiche gedacht oder gefragt wie die Fachleute vom RKI. Aber die sind ja nicht gehört worden. Es hat ja keinen Eingang gefunden, weil fachfremde Leute das dann einfach überstimmen. Korrekt?
So wie Fauci. Nur weil naja, etwas dem, falsch ist, muss es nicht.
Naja, dem könnten wir ja zumindest. Sein. Naja, nochmal, das kann man ja auch verteidigen und sagen. Also ich weiß das aber besser als ihr Kinder.
Ach so, du meinst, ja, ja, verstehe.
Ich bin nun mal der Experte für alles und selbst wenn ihr da Einwände habt und darauf weist ja das RKI auch hin in seinem Vorwort zu diesem Freigegebenen, das ist ja alles offen diskutiert und dann fachgerecht entschieden worden. Ich sehe da nur nicht so viel Fachkenntnis und auch nicht Fachgründe. Und da kommen wir zu dem, was du vorhin sagtest, bei allen drei Ks, Klima, Krieg, Krankheit, Corona, mit K.
Corona, ja.
Ob dahinter eine andere Agenda steht, wenn dann plötzlich einer reinkommt, wir reden jetzt Klartext, ob jetzt jemand, wenn jemand dann reinkommt und sagt, eure Sachargumente habe ich alle gehört, ist mir egal. Wir setzen jetzt die Risikoeinstufung hoch oder schmeißen eine Rakete auf Russland oder sonst was. Das hat doch nichts zu tun mit verantwortungsvollem Handeln, was wir seit 4 Jahren sehen.
Ich sage nochmal Kompetenz.
Ja.
Eine Bewandtnis der Sache kennen, Befugnisse haben, zuständig sein. Alles drei sehr abenteuerlich genutzt und die Frage ist tatsächlich, ohne jetzt zur Delegitimation des Staates beitragen zu wollen, aber die Delegitimierung der Akteure, die drängt sich ja quasi auf, wenn man hier merkt, dass Expertise in den Wind geschlagen wurde, sowohl was Lageeinschätzung als Maßnahmen angeht, dann muss man fragen, ist das gut gemeint oder dumm? Oder wenn man mal sieht, dass das Interessante ist, dass die Entscheidungsträger weltweit ja doch relativ koordiniert dieselben Fehlentscheidungen getroffen haben. Wenn es also nur Dummheit oder gut gemeint wäre, hätte man doch da eine Varianz sehen können, möglicherweise. Aber das scheint doch bis in die Formulierung auch abgestimmt worden zu sein, wofür ja auch Paul Schreier viele Belege liefert, wenn er zeigt, dass die Leute nicht ganz unvorbereitet waren auf dieses Ereignis. Aber was könnte dieser Grund sein? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die gegen unsere Interessen und unser Wohl irgendwas veranlassen, was uns schadet. Also da komme ich jetzt nicht mit. Musst du mir nochmal helfen.
Ja, man muss ja sagen, die Gegenseite würde natürlich argumentieren und sagen, auch dass diese, das ist eine große globale Koalition der Vernunft. Das dann alle auch ähnlich formulieren und dass man diese ganzen Skeptiker oder diese ganzen nicht Skeptiker, sondern die verantwortungslosen Mitarbeiter des RKI überstimmt.
Ja.
Sagt, nein, wir machen jetzt 3 Jahre Lockdown und schrotten die Wirtschaft, weil das erforderlich ist. Dafür sind viel Vernunft. Deswegen auch weltweit.
Die Frage, welche Form von Vernunft? Es gibt ja diese es gibt ja die Vernunft, die Massenvernichtungslager aufbaut zum Beispiel. Ja? So die Vernunft des Klaus Eichmann, des Adolf Eichmann, ne? Der
ja, aber jetzt habe ich dich weggeführt.
Nein. Ich wollte dich ja fragen, was könnten denn die Motive sein? Also ich meine, das ist halt so, dass wir ja schon eine gewisse Nachwirkungen sehen. Wenn ich mal zusammenfassen darf, wie die Welt jetzt nach 2020 aussieht, ist sie ja nicht besser geworden dadurch. Sondern sie hat ja gesellschaftlich, ökonomisch, wirtschaftlich, inflationär, internationale Spannungen und so weiter. Also wir leben ja in sehr aussichtslosen Zeiten. Und anstatt, dass wir jetzt dankbar sind, dass unser Leben durch Klima gerettet wird, dass unsere Freiheit verteidigt und dass unsere Gesundheit geschützt wird, sitzen wir jetzt ja in einem großen Scherbenhaufen dessen, was wir mal als unsere Kultur betrachtet haben. Und sind, ja, haben so eine gewisse Grundaggression auch in unserem Leben, die den Ballast der humanistischen Werte doch jederzeit abzuschütteln bereit ist, wenn es darum geht, Menschen mit anderen Meinungen oder Freiheitsgegner zu überwinden.
Ja, ich würde das teilen. Aber ich denke jetzt gerade noch an die 80%, denen 40 Jahre Bildung fehlen. Und ich glaube, dass die das ganz anders sehen. Ich will das nur mit dir kurz verhandeln.
Wie würden die das denn sehen? Ich glaube, mich da reinzudenken. Die würden sagen, es läuft alles auf einem guten Weg. Wenn die nicht rumnörgeln würden, hätten wir die große Transformation.
Ja.
Wären wir CO2-neutral, hätten Freiheiten, hätten Gender-Toiletten.
Genau. Und wenn die sich hätten impfen lassen, dann wären wir ja auch alle sicherer vor der nächsten, kommenden Pandemie. Also ich will dir da nicht in die Suppe spucken.
Eine Ansichtssache, meinst du das?
Ja, was man eigentlich...
Für die einen ist die Welt eine Scheibe, für die anderen halt eine Kugel. Das kann man auch nicht vermitteln.
Ach du, ich lese dann, dass wir ja auch irgendwie, dass dieses ganze Geunke von so Leuten wie uns oder auch von so Leuten Wirtschaftsbetreibenden...
Ne?
Ja, der Weimar, der dann sagt, dass er sich 18 Mal mit Habeck getroffen hat und die ersten zwei Male hat er noch zugehört und danach ist das nur noch verheerend, was der macht. Aber dann kriege ich das Gegenargument, wir haben doch eine Rekordbeschäftigung in Deutschland, also die Arbeitslosenzahlen gehen zurück und wir haben Rekordsteuereinnahmen. Was soll denn dieses Gemaule immer von Leuten wie dir und mir? Also es geht,
vielleicht
allen gut,
wir uns auch.
Alle bereiten ihren nächsten Urlaub vor und man kann ja auch noch genug Schustercarbonaden auf den Grill legen, ist ja noch nicht verboten. Also was wollt ihr eigentlich, Borchardt und Böttcher? Ich glaube nur, man muss dabei einfach im Hinterkopf behalten, ich hatte dir das ja schon mal gesagt, gib mir mal 1 Billion Kredit, dann mache ich das auch so. Dann stelle ich euch alle ein, ganz Deutschland, so der Stand, den wir jetzt schon haben. Also wir stellen dann alle zum, nicht putzen, sondern zum Kontrollieren von Gender-Toiletten ein. Die zahlen dann wiederum ordentlich Steuern. Und da ich die Inflation nach oben jazze, habe ich natürlich auch Rekordsteuereinnahmen über die, schon automatisch über die Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Also ich erzeuge eine Vollbeschäftigung mit selbst erfundenem oder geliehenem Geld, verschulde mich. Ich zahle es aber nicht zurück.
Achso, ich dachte ja, mit den Steuern würde ich das dann wieder zurückzahlen.
Nein, gar nicht.
Und dann ist es so ein Perpetuum mobile.
Weder zahle ich das zurück, das schon mal gar nicht, sondern ich verschulde mich auch jedes Jahr höher, weil ich mache jedes Jahr 200 Milliarden Verlust oder 400 auf meine Billionenschulden. Aber diese Neuverschuldung, die dann noch oben drauf kommt, weil ich die nicht über 3% treibe pro Jahr, gemessen auf den ursprünglichen Betrag, die bezeichne ich als schwarze Null. Dann klingt das auch noch wahnsinnig erfolgreich. Jetzt hätte ich mich.
Ach Mensch, ja.
Also das heißt nicht, dass ich nicht höher verschuldet bin, sondern dass nur das Tempo meiner Neuverschuldung.
Ich weiß.
So. Also das, was ich da gerne hätte, diese 1 Billion Kredit von dir, um alle einzustellen und alle happy zu machen.
Sondervermögen.
Das haben die schon gemacht. Und das einzige Problem, das ich damit habe, ist, dass sie das Geld für so viel Mist ausgeben. Weil was hätten wir denn alles Schönes machen können? Wenn man sich schon so sinnlos...
Was man davon hätte für Panzer kaufen können, ne?
Nee, nicht. Nein, was hätte man dafür...
Altenheime bauen können,
Schulen
verbessern.
Ja, vielleicht nochmal ein funktionierendes Schwimmbad oder sowas. Aber dass man... Wir haben es dann leider für was anderes ausgegeben.
Ja, wo wir gerade vom Geld sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Welt... vom Geld regiert wird.
Na, du sagst Sachen.
Na,
kann doch gar nicht sein.
Ja,
die
gar nicht
Liebe
jetzt von
regiert die Welt.
Da habe ich kürzlich noch mit Rupert Murdoch drüber gesprochen.
Ja, siehst du.
Und der meinte auch, es wäre nicht sein Geld, worauf die Frau scharf gewesen wäre, sondern es wäre Liebe.
Ja.
Aber gut. Nee, ich würde auf was anderes hinaus. Wenn wir mal fragen, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass wir über Klima, über Corona und über Krieg so sprechen, dann ist es ja so, dass da Menschen ihr Leben lassen und Einbußen ihrer Lebensqualität hinnehmen müssen und dass es andere gibt, die in diesen Zeiten einen Zuwachs an ihrem Vermögen hatten.
Mhm.
Und das sind ja nicht nur Menschen, die sagen wir mal beiläufig davon profitieren, weil sie als Kind mal irgendwie eine Microsoft-Aktie gekauft haben und jetzt irgendwie ganz reich sind, sondern das sind natürlich zufällig auch die Leute, die mit ihren Entscheidungspositionen waren, wenn es darum geht, wie wir über Klima, Krieg und Corona sprechen.
Mhm. Mhm.
Also man könnte das überführen in eine Kritik von ökonomischen Eliten, die unser aller Schicksal als Resonanzraum zu ihrer eigenen Bereicherung brauchen, indem wir Produkte kaufen, die die dann netterweise anbieten, aus Gründen, die sie uns glücklicherweise auch liefern. So wie es, wenn du Krieg erzeugen kannst und Waffen verkaufen, dann schaffst du die Nachfrage und stellst gleichzeitig das Angebot. Das ist wie bei Impfungen und Ökoindustrie ja auch so. Und jetzt kommt meine Lösung.
Ja, deine Lösung.
Wir geben denen das Geld einfach so. Und sagen, nehmt das Geld, aber erspart uns den ganzen Scheiß mit der Angst, mit der Spaltung, mit Corona, mit Klimaangst und Krieg. Nehmt einfach das Geld. Mhm. Wie so eine Art Opfergeste gegenüber den Dämonen.
Also ich würde den zweiten Teil deiner Ansage sofort übernehmen und ihnen das Geld nicht geben. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich meine,
dann würde man sich ja was sparen. Das wäre möglicherweise sogar billiger.
Ja, ja, es würde auch weniger Menschenleben kosten und so weiter. Eben. Das verstehe ich schon.
Eben, also sozusagen ja. die weichen Kosten.
Verzeihst mir doch, dass ich da noch so ein bisschen
kindlich,
kämpferisch bin. Dass ich sage, ja, ich möchte das auch, aber ich würde ihnen nicht das Geld geben. Ich möchte
so Schutzgeld nennt man es, glaube ich. Die beschützen uns vor sich selbst, indem wir ihnen Geld geben.
Ja, es würde ein bisschen Unheil abwenden, aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Nur ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du gerade mal so nur so am Rande aussprichst für die 80%. Also dass man auch mal sagt, was haben wir denn seit 2020 gesehen in dieser großen Solidargemeinschaft, die die Welt ja ist, seit die fiese Pandemie global wütet, sitzen wir ja alle in einem Boot und sind alle Freunde und nehmen Rücksicht aufeinander. Was haben wir denn gesehen, was die Vermögensverteilung betrifft? Und es wird zumindest mal ein Punkt, wo man auch nicht so richtig an der Wirklichkeit vorbeigucken kann. Und man sagt, wie findest du denn das, dass die Psychopathen, also Saki und Bill und wie sie alle heißen, und alle Milliardäre und Millionäre ihr Vermögen verdoppelt haben und ihr habt eigentlich gar nichts mehr. Ihr wisst gar nicht mehr, wie ihr
nicht mal mehr die Hälfte.
wie ihr eure Gasrechnung bezahlen sollt. Das wäre doch mal ein Ansatzpunkt.
Also habe ich von meinen Studenten gehört, die haben das selber aufgebracht, dass man, sie wären früher so ökonomismuskritisch gewesen, aber sie fänden das okay, wenn die Firma an der Goldgrube auch das Geld bekommt, denn schließlich haben sie die Menschheit gerettet.
Ja, aber gilt das auch für Rheinmetall und für Microsoft? Ja,
die retten die Freiheit.
Also, und Microsoft rettet was?
Die Daten.
für sich.
Und ich meine, stell dir mal vor, die Microsoft-Dinge würden von einem Tag auf den anderen verschwinden, dann hätten wir keine funktionsfähigen Ministerien mehr. Also auch die retten die kommunikative Infrastruktur. Mhm.
Ja, das hatte ich dir ja gesagt, da gibt es durchaus zumindest
jetzt habe ich mal die Gegenposition eingenommen, hast natürlich recht.
Nicht 40 Millionen Jahre dauern, auch nicht 40 Jahre Bildung, das halte ich nur hoch und ich werde es dann auch nochmal verlinken. Gibt es leider nicht auf Deutsch. Man käme da schon raus, also aus dieser ganzen Microsoft und so weiter Abhängigkeit, aus dem, was die da gebaut haben. Und wir können uns trotzdem weiter verteidigen und verwalten. Aber es würde auch ein bisschen mühsam. Also nochmal, was die 80% ja auch nicht wollen. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen.
Aber wir sind jetzt immer noch dabei, jetzt die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben also jetzt gesagt, es gibt da einige Ungereimtheiten in der öffentlichen Kommunikation, die jetzt in allen wesentlichen Politikfeldern zum Tragen kommen. Mhm. Es gibt scheinbar eine koordinierte Front von Herrschenden, die in internationaler Abstimmung Dinge tun, die im Effekt dazu führen, dass einige wenige sehr reich werden und sich die Lebensverhältnisse für die meisten auf der Erde verschlechtern. Mhm.
Die Koalition der Vernunft.
Die Koalition der Vernunft. Was folgt daraus? Und vor allem, wie geht's weiter? Wie viel Milliarden kann man denn so als reicher Mensch überhaupt haben wollen und ist da nicht irgendwann auch genug? Sagen die jetzt, jetzt haben wir das durchgezogen mit Corona und Dings und jetzt lassen wir mal die Menschheit mal in Ruhe, jetzt genießen wir mal unseren Lebensabend mit einer 67-jährigen Pflegerin oder so.
Ja, würdest du das so empfinden, wenn du jetzt 248 Billionen, Trillionen hättest oder Milliarden?
Ich wäre schon mit der Hälfte zufrieden. Dann würde sagen, ach komm, wir rutschen mal alle den Buckel runter.
Naja gut, aber jetzt...
Die
Frage ist, wie geht es denn den anderen damit? Also wenn man sie dann mal kurz nicht von einer panischen Ecke in die andere jagt. Also wenn du jetzt sagst, du bist Bill mit deinen 200 Milliarden offiziellem Vermögen und der Rest der Welt gehört dir einfach. Merken die anderen das nicht irgendwann? Das ist halt jetzt in die Gefahr, ne? Wenn du jetzt sagst, ach, mir reicht das jetzt.
Wenn man aufhört, dann könnte es sein, dass die anderen das missgönnen. Ja,
und ihr könnt ja weiter irgendwie 80% Steuern an eure korrupten Politiker zahlen, damit die mich weiter schützen und ihr werdet immer ärmer. Da muss ich gar nicht mehr machen. Ich muss jetzt gar nicht noch mehr verdienen. Ich habe ja eh schon alles. Meinst du nicht, dass die das dann doch irgendwann merken?
Da habe ich überhaupt keine Bedenken.
Achso, ich hätte da so ein bisschen Sorge. Das heißt, ich würde die weiter...
Dass die einfach getrieben ihrer eigenen
Du musst jetzt
Vergangenheit sind, weil den Unsinn, den die angerichtet haben, um den zu vertuschen, müssen sie einfach weitermachen. Sie würden gerne aussteigen.
Genau, geht aber.
Können
nicht.
Jetzt aber nicht mehr anders.
Aber es gibt einen Ausstiegspunkt. Und das ist nämlich ganz wichtig für dich als Milliardär, daran zu denken und darauf hinzuarbeiten. Diese Gefahr besteht ja nur, dass die was merken und dann kommen und dir dein Grundstück wegnehmen, wenn die sich unterhalten können und wenn die sich verabreden können.
Ah.
Weil einer von denen ist ja nicht gefährlich. Den kriegt ja mal
wenn die sich zusammentun. Hannah Arendt, genau. Macht ist das einvernehmliche Handeln der vielen. Oh Gott, das müssen wir verhindern. Deshalb brauchen wir Propaganda.
Nicht nur Propaganda. Deshalb brauchen wir, und das ist der letzte Schritt, den wir jetzt gehen. Du hast die ganze Strategie komplett beschrieben. Ist, dass wir müssen verhindern, dass da sich zwei zusammenfinden oder 100 und die dann kommen und an meinem Dobermann vorbei spazieren. Das geht man nicht. Also einen schafft mein Dobermann. Und die Zusammenrottung von zwei
Milliarden. Die restlichen 7 Milliarden, die kriegt ja nicht mehr weggebissen. Ne?
Genau. Und das sind diese zwei letzten Schritte. Die totale Kontrolle. Das, was wir jetzt sehen. Also, dass du sagst, jeder, der das Maul aufmacht, wird gelöscht und gesperrt und notfalls aus dem Weg geräumt. Und ich möchte immer wissen können, wo wer genau ist und mit wem er sich wie unterhält. So, und das in Kombination damit, dass du sagst, und das kopple ich an ein Fantasiegeld, das ich selbst virtuell ausgebe, dass es nicht mehr einfach ein Tauschmittel gibt für die Menschen da unten, Steine oder Scheine, dann bist du, glaube ich, sicher als Milliardär. Weil dann hast du den Menschen die Möglichkeit genommen, die sich historisch immer hatten, sich zusammenzufinden und zu sagen, den Fürsten, den nehmen wir jetzt weg. Also das hast du gut gemacht, finde ich, bis hierher. Und das ist nur noch ein kleiner Schritt.
Ich habe noch ein anderes Problem, ehrlich gesagt.
Ja?
Also ich habe die jetzt ja unter Kontrolle und die sind ja dann in diesen, sozusagen die Restnationalstaaten sind ja gewissermaßen Segmente des großen Lagers, in dem wir die Weltbevölkerung sperren. Unter der Zuständigkeit von Lageraufsehern, die sie sich selber wählen können, oder? Das ist ja noch sozusagen die Restfunktion des Staates, oder?
Ja.
Jetzt ist es aber so, ehrlich gesagt, mir macht das ein bisschen Sorge, dass die sich immer noch so ungehemmt vermehren, diese Weltbevölkerung. Denn also, ich habe eine schöne Insel, glaube ich, vor Sansibar, auf der ich, und ich habe da echt, da kam mir so eine Plastiktüte angespült.
Ja.
Und manchmal riecht es auch so ein bisschen so verbrannt. So. Und ich habe das Gefühl, ich kann da eigentlich echt nur gut leben, wenn die da draußen nicht so viel Dreck machen würden. Und ich weiß, ob es nicht besser wäre, wenn es ein paar weniger von denen draußen gäbe.
Ja, hast du dann schon eine Idee gehabt, so mit deinem Dobermann, was du
da
machen könntest?
Ich hab gedacht, da dass man denen das auf dem Wege der Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation unter die Arme greifen kann oder auf dem Wege der Sterilisation von Müttern. Oder über das Madigmachen von Sex durch die Moden der Queerkultur. Aber vielleicht brauchen wir doch das große Peeling für die Erdoberfläche.
Ich glaube, du bist jetzt gerade tatsächlich komplett in deine Rolle als Bill oder geschlüpft.
Ich kann mich da halt gut da reinversetzen.
Ist das so ein bisschen.
Habe ich übertrieben?
Oder hast du Angst vor mir? Ich kriege ein bisschen Angst vor dir. Ja, aber du hast natürlich. Na gut, das war jetzt aber auch nicht so. Geht ja schnell, ne? Dass man so dann diese einfachen Schritte denkt.
Ja, das folgt ja eins aus dem anderen. Das ist ja in sich selber völlig stimmig.
Ja. Ja, ja. Aber dann musst du dann nochmal.
Und dann weißt du, würde ich sagen, ich würde das mit diesem Peeling für die Erdoberfläche, das klingt ja so ein bisschen. Du weißt, was ich meine, ne? Dass
man
sozusagen diese etwas leblos gewordenen, hässlichen Hautschuppen abkratzt, dass wir so eine Art qualitative Populationspolitik betreiben.
Mhm.
Also, dass wir da jetzt nicht mit der Gießkanne drüber gehen und so die ganze Haut abschaben, sondern dass wir ein bisschen gucken, was macht noch Sinn für eine schöne Dermatologie der Erdoberfläche. Also, dass wir sozusagen die.
Um dem ein bisschen Arbeit zu ersparen.
Ja, gibt es da schon Ideen dazu?
Ja, das schließt auch den Kreis zu dem, was du vorhin mal ansprachst. Also, was steckt denn eigentlich hinter diesem ganzen Säbelrasseln und Krieg und so weiter führen wollen? Einfach mal so als Nachdenkangebot für dich und mich und uns alle. Wäre das nicht auch ein schickes Peeling, wenn wir diesen Krieg sozusagen mit Bill und seinen Freunden, also noch so ein paar anderen, die auch Interesse daran haben, an diesem Peeling, wenn wir den sozusagen vertikal veranstalten, also nicht jetzt zwischen Staaten, sondern dass man sagt, das ist eigentlich, eigentlich ist das ein Klassenweltkrieg. Ja, das ist halt, wir tun jetzt ein bisschen so.
Warren Buffett.
Ja, Warren Buffett, genau, aber auch, wir tun jetzt ein bisschen so, als hätten wir Zoff, also Putin, Xi und der amerikanische tiefe Staat. Und die Big Tech-Psychopathen und sorgen einfach dafür, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Da müssen wir auch gar nicht so viele
Wir können denen zwar das Geld für die Waffen aus der Tasche ziehen, müssen diese Waffen aber nicht schmutzig machen.
Ja.
Indem man die so gegeneinander hetzt, dass sie sich gegenseitig in die Gurgel gehen?
Ja, dass sie am Ende auch nicht sagen, das war jetzt irgendwie der Bill oder der Chi oder der Wladimir. Sondern dass die sich dann einfach ausradieren.
Aber wie könnte das gehen? Also ich selber verspüre da überhaupt keine Neigung, jemand anderen was anzutun.
Du nicht?
Habe ich nicht.
Naja,
ich bin ja im Grunde ein sehr gewaltbefürwortender Mensch, aber mein Charakter nimmt es nicht her.
Sprichst du jetzt wirklich von dir als Matthias oder von dir als Bill?
Ich als Matthias.
Ach so,
also ich habe mich jetzt mal wieder in mich selber hineingedacht. Das gelingt ja manchmal auch, dass man sich mit sich selbst so ein bisschen identifiziert.
Passiert mir auch manchmal.
Ja, das führt dann zu komischen Verwechslungen. Ne? Genau.
Du hier. Morgens vom Spiegel.
Nee, aber also... Ja. Das müssen die ja dann auch irgendwie veranlassen, dass das Mensch, also ich glaube ja, dass ich nicht der Einzige bin, der eigentlich im Frieden mit seinem Nachbarn leben will. Also wie kriegt man die Menschen dazu, das zu tun? Und was könnte jetzt sozusagen der nächste Funke sein, der mich dazu motiviert zu sagen, jetzt reicht's aber, jetzt gehe ich dem aber an die Gurgel.
Ja, du bist ja wahrscheinlich relativ immun gegen diese ganzen Kleinspaltereien. Aber
weil ich einfach zu faul bin, das liegt daran auch.
Ja, und auch zu, bist ja konfliktscheu und du magst ja auch diesen ganzen, du magst das ja nicht, wenn die Stimmung schlecht wird, aber da haben andere, glaube ich, große Vorteile dir gegenüber, dass sie das sehr gut aushalten.
Ach so.
Also wenn sie meinen, sich eine Meinung gebildet haben über irgendwas, dass sie die dann auch für die reine Wahrheit halten und die ansonsten auf die Mütze hauen. Das ist, glaube ich, relativ verbreitet. Und das haben wir jetzt ja über die Jahre gesehen, dass man das gut bedienen kann.
Das ist mir auch aufgefallen. Also das hatten wir früher nicht so häufig, dass wir da so Messerstechereien und sowas hatten. Und
an der Uni? Fachfragen?
Nee, in Schulen oder in auch an Europawahlständen oder so. Das war relativ wenig. Ne? Also das.
Ja, aber das ist ja auch so eine gewisse Robustheit, die entstanden ist unter den Menschen durch die zu viel Benutzung von sozialen Netzen, wo man ja völlig ungehemmt und ungestraft unter dem anonymen Deckmäntelchen,
Gott weiß was, verbal. Dass da die Hemmungen, jemanden zumindest sozial zu töten auf dem Wege der Verleumdung, dass die gesunken sind, das habe ich am eigenen Leibe mitbekommen. Mhm. Ja? Da ist sicher niemand zu fein für von den werten Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Aber das,
und wenn das mit dem Knopfdruck ginge, dann den Burchard vielleicht vom Erdboden verschwinden zu lassen und das Blut nicht bis in mein Büro spritzt, könnte ich jetzt nicht für jeden meiner Kolleginnen die Hand ins Feuer legen.
Genau, solange sie sich die Hände nicht ins Feuer legen und sie nicht schmutzig machen müssen, würden wir das doch sofort tun. Da haben wir noch einen kleinen Abschlussverbrauchertipp. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt testet jetzt Kamikaze-Drohnen im Silicon Valley. Weiß Herr Schmidt ist ja der, ne? Legendär. Ja. Baut jetzt Kamikaze-Drohnen. Das fand ich ganz schön als Zusatzmeldung. Ich hoffe, dass da was schief geht mit dem GPS.
Also so Drohnen, die...
Bei den Nachbarn. Die wohnen da ja alle.
Sind die denn frei verkäuflich? Oder?
Nein. Das ist natürlich ein Rüstungsauftrag. Aber dann macht das bei sich zu Hause. Gut.
Ja, also wunderbar. Lass uns doch gleich mal einen 10er-Pack bestellen zu unserer Sicherheit.
Ja, für unser Körbchen, für den Prepper-Dings.
Also ich nehme ja Größe D. Ne? Von den Drohnen.
Ja, ich weiß. Schon klar.
Ja.
So, ich pumpe mal meine.
Ja, was brauche ich denn noch? Also die Drohnen packen wir ein. Das ist Kurbelradio. Hm.
Das ist falsch. So ist besser.
Ja. Den Epilierer.
Ja, ich weiß nicht, ob das hier auch epiliert.
Doch.
Dann machen wir nochmal eine Liste. Wir machen auch nochmal eine Literaturliste und eine Prepperliste und
Haben wir uns wieder am Kopf und Kragen geredet heute?
Ja, natürlich.
Klar. Ja, natürlich.
Ja, wir wollten ja auch eigentlich nur auf einem anderen Kanal Klartext reden. Das machen wir jetzt einfach hier.
Und ja, wir haben auch viel geschwurbelt. Wir machen das Ganze nochmal mit Namen. Ob ich wieder
vorgestraft werde. Ja. Ja, das sehen wir dann mal. Muss ich wieder ins Nachsitzen-Camp bei YouTube oder so. Schauen wir mal. Ich glaube,
ist das ein Buch von Cory Doctorow auch nochmal?
Ja, das hatte ich vorhin.
Der YouTube-Gulag?
Ja, 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 das, ja, das hatte ich vorhin auch gehalten.
Little Brother.
Ich empfehle das mal. Ja, Little Brother und For the Win. Wir können ja, ja auch gewinnen. Jetzt gehen wir Europa wählen, oder?
Wie war ja das? Soll ich dir sagen, was ich wähle?
Ja, unbedingt.
Ich wähle die Strack-Zimmermann.
Ach so, wow.
Ich wähle die Strack-Zimmermann, weil die will so lange nerven, bis sich was ändert. Und das, ich möchte, also ich habe, wir haben lange diesem Politikertypus nachgetrauert, Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, und jetzt haben wir ihn.
Ja.
Ja. Elisabeth Strack-Zimmermann, und nee, wie heißt sie?
Agnes Marie. Marie Agnes.
Ach so, ja.
Nennen ihre Freunde sie, oder Stracki.
Agnes hat ja auch so ein bisschen was Dermatologisches. Aber jetzt haben wir wieder mal so einen Typus.
Ja.
Und alle motzen rum, ich will die und ich wähle die.
Okay. Also du wählst die PDF,
ich ja
wähle die Partei. Das darf man auch, glaube ich, gar nicht sagen, ne? Was man wählt. Ist das nicht schon Wahlbeeinflussung? Nein, aber Beeinflussung?
Ach so.
Ja, weiß ich nicht. Also,
du weißt ja, ich bin ja für das Gegenteil. Also dieses Wahlgeheimnis ist obsolet. Das brauchen wir nicht mehr. In der Demokratie kann jeder zu dem stehen, was er wählt.
Naja, hier in Hamburg ist das ja dann irgendwie ganz schwierig. Das alles irgendwie, finden ganz viele Demos statt fürs Klima und der Rewe Women's Run und der Motorradgottesdienst, und dann ist die A7 vier Tage in die drei Tage gesperrt und Hafen wird gestreikt, also wirksame Wahlverhinderung. Mal gucken,
so,
wem das nützt.
Ja, hoffentlich nicht den Falschen.
Nee.
Ja.
Partei Sonneborn mit 51%.
Und die restlichen 49 für Elisabeth Strack-Zimmermann.
Ja, das war jetzt die Wahlprognose von B&B. Auch hierfür völlig unqualifiziert.
In diesem Sinne, ja, ich muss wählen.
Ja, du musst wählen, und wir sind nächste Woche auf dem anderen Kanal, weil wir da über den freien Willen sprechen. Das wollte ich nochmal sagen. Es gibt noch eine Mail. Danke für und danke an alle, die uns unterstützen und helfen. Ihr steht auf der Liste und kriegt eine Post. Und das wird, glaube ich, dramatisch.
Ja, wird toll. Aber ich wähle die gar nicht, das war gelogen.
Ja, zum Glück, sonst wäre das ja auch Wahlbeeinflussung.
Genau.
Das wissen auch alle, dass das gelogen war.
Ja, aber ich wollte es zur Sicherheit nochmal sagen.
Ja, Tierschutzpartei, das wissen auch alle.
Ja.
Okay, komm mal gut zum
zur Urne.
Ja, richtig.
Ja.
Ja,
schöner gut wohnen, ne? Genau.
Ja, gut.
Die Urne.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder hier und bleiben nicht 6 feet an der Urne kleben.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.